Frohes neues Jahr, willkommen bei Aus purem Interesse. Es freut mich, euch wieder hier zu haben. Podcast geht gleich los. Ich wollte wieder wie immer kurz erzählen, worum es geht. Wir haben diesmal über Stablecoins gesprochen und sind dabei quasi von den Anfängen zu den momentanen Projekten gegangen. Heißt ein bisschen Stablecoins allgemein, USDC etc., die Anfänge mit MakerDAO und DAI, Ampleforth und dann weiter zu ESD, DBase, Frax und auch Apollo. Ich glaube, das Ganze ist sehr spannend und wünsche euch viel Spaß. Auf bald. Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Interessenten, ich habe mir einen neuen Namen ausgedacht, Sebastian. Da ja. Wir auch purem Interesse heißen, heißen unsere Leser Interessenten. Ja, oder Interessierte. Die Diskussion hatte ich heute Nacht noch mit mir. Interessenten, Interessierte. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, es geht mir gut, Oliver. Der Oliver ist ja unterwegs mit Giant Swarm. Das ist immer, wenn Leute in die Cloud müssen, dann brauchen sie dich.
Sehr gut. Und der Sebastian unterwegs mit Nine Elements. Euch braucht man grundsätzlich bei innovativen Projekten.
Ja, super. Was ist denn das Thema heute? Worüber sprechen wir?
Naja, eigentlich haben wir gedacht, Jahresanfang. Wir haben es endlich wieder geschafft, aufzunehmen. Vielleicht sollte man so mal grundsätzlich einen Abriss machen. Aber wir sind nächste Woche beim Cologne Bonn Fintech Meetup. Und nehmen da unseren Podcast auf. Und da ist einfach klug, wenn wir da ein bisschen so einen Abriss machen. Deswegen haben wir uns heute ein spezielles Thema wieder mal überlegt. Und zwar reden wir über etwas, was uns beide gerade umtreibt und was uns beide fasziniert auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Algorithmic Stablecoins.
Ja.
Willst du vielleicht mal anfangen? Weil so der erste, der da war, war ja so dieses MakerDAO-DAI-Ding.
Genau.
Wir können du dir schon lieber angeguckt hast.
Genau, wir können ja nochmal einen Gang zurückschalten. Stablecoins oder das Problem von Kryptowährungen ist ja, dass die hochvolatil sind. Der Bitcoin hat jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen irgendwie fast 25% Marktanteil verloren, war zwischenzeitlich, hat natürlich jetzt wieder aufgeholt oder so. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt damit tatsächlich was machen will, ist das vielleicht doof, wenn man heute was bezahlt und 20 Minuten später ist es 25% weniger wert, aber dann drei Tage später ist wieder 30% mehr wert. Solange es mehr wert ist, freuen sich alle, aber wenn es mal weniger wird, dann sind die Leute sehr traurig. Und deswegen haben man sich überlegt, dass man Kryptowährungen einführt, die zwar Kryptowährungen sind, das heißt, ich muss dann nicht, wenn ich mal aus Bitcoin rausgehen will, irgendwie in Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar rein. Und der erste Anbieter war, glaube ich, der US-Dollar Tether, der US-Dollar T, über den viel auch gehatet wird, weil man sagt sich so, dass der US-Dollar T nicht unbedingt wirklich ein US-Dollar T auch mit einem echten US-Dollar hinterlegt ist, sondern da ist so eine Mischung dahinter aus Dollar und aber auch Bitcoins, aber auch Aktien und auch sonst was.
Weil eigentlich wurde ja gesagt, wenn ich ein Stablecoin haben will, sage ich, ich habe 5 Milliarden US-Dollar und tu die wohin und dann habe ich 5 Milliarden US-Dollar als Stablecoin. Mhm. USDC funktioniert genau so. Dieses Collateralized 1:1, 100%, was Tether so ein bisschen sagt oder auch nicht oder auch doch und das führt zu diesem Ärger.
Und da ist jetzt auch am 15. Januar ein spannender Termin, weil am 15. Januar müssen sie so Akten bei einer Klage weiterreichen, wo irgendwie daraus hervorgeht, wie sie denn jetzt genau das Ganze hinterlegt haben, dass das auch stimmt. Das könnte ihnen natürlich jetzt gerade gut in die Karten spielen, dass der Bitcoin und alles auch schon wieder gestiegen ist oder so. Es kann aber auch sein, dass morgen eine riesige Blase platzt. Also wir nehmen heute am 14. auf. Ich hoffe, wir kriegen das auch zeitnah gepublished. Dass eine riesige Blase platzt und dass dann alle versuchen, aus US-Dollar T rauszugehen. Dann gibt's auch den US-Dollar C. Das ist von der Firma Circle. Circles oder Circle? Weiß ich gerade nicht.
Circle und Coinbase. Beziehungsweise Coinbase hat ja Circle gekauft.
Also genau. Am Ende ist es jetzt Coinbase. Am Ende ist es Coinbase, herausgegeben wird. Da ist es tatsächlich so auditierbar, dass ein US-Dollar C auch wirklich mit einem Dollar gebackt ist. Also das ist relativ safe. So, jetzt kann man natürlich sagen, also okay, jetzt habe ich ein Stablecoin, aber das ist ja trotzdem sehr zentral. Ne? Wenn da jetzt mal eine Regierung dran will und mich zensieren will, dann gehen die einfach daher und und sperren, weisen Coinbase an, mein Konto zu sperren, freezen da irgendwas und so, und dann stehe ich da. Ich meine, solange ich sie schon aus dem System rausgezogen habe, ist das dann okay, aber solange sie da auf dem Exchange rumliegen oder so, da kann dann noch viel passieren. Weswegen man gesagt hat, kann man diesen Prozess auch dezentralisieren. Und MakerDAO war dann das erste Projekt, das gibt es ja 2017, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, was gesagt hat, okay, wir erfinden einen Stablecoin, wir nennen den DAI, der ist an den Dollar geknüpft und der ist mit Ethereum hinterlegt, aber überkollateralisiert. Das heißt, wenn ich ein Ether reinlege, kann ich den Gegenwert in DAI bzw. Dollar zu zwei Dritteln rausziehen und ein Drittel ist aber quasi so Puffer. Und wenn jetzt der Kurs von Ethereum um ein Drittel fällt, dann kann es sein, dass meine Einlage verpfändet wird. Die wird dann von sogenannten Liquidatoren, wird das Ethereum am Markt verkauft. Ich behalte dann meine DAI, aber das Ethereum ist weg, das kriege ich auch nie wieder. Ich kann natürlich das auch wieder zurückzahlen und meinen Ether da wieder rausholen. Das geht auch. Auf die Art und Weise haben sie einen dezentralen Stablecoin. Da sind noch viel mehr Mechaniken dahinter, wie der Preis stabil gehalten wird von Bots, wie Arbitrage-Geschäfte gemacht werden. Aber das war so der erste. Und der hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Ne? Ist inzwischen auch, glaube ich, so 1 Milliarde ist in Ethereum, in MakerDAO eingeloggt. So, und jetzt hat es aber im letzten Jahr andere spannende Stablecoin-Projekte gegeben. Und das erste große, über das wir reden wollen, ist Ampleforth. Und Ampleforth ist wirklich ein monetäres Geldexperiment, als monetäres Geldexperiment gestartet. Und zwar, wenn ich jetzt einmal mal vergleiche, wir haben den Bitcoin. Da gibt es ja ein Fixed Supply. Das heißt, es gibt irgendwie, ich weiß nicht genau, wann der letzte Bitcoin geschürft wird. Da streiten sich ja die Geister, wann das soweit sein wird. Aber es gibt nur 21 Millionen und ein paar zerquetschte.
Ich kann es gerade sagen, weil ich habe so ein schickes Dashboard. Kann ich auch in die Shownotes posten.
Clark, ja.
Moody Bitcoin. Da steht nämlich drin, All Coins Issued 12. Dezember 2138.
2138, okay.
Wir sind bei 90% Supply am 10. Dezember diesen Jahres.
Okay, so, aber es kann nie mehr geben. Es ist keine inflationäre Währung und sie ist auch nicht, das Supply ist nicht elastisch. Das heißt, nicht inelastisch und nicht verwässerbar. Jetzt haben wir eine Währung wie, sagen wir mal, den Euro. Für viele sagen, ja, so ein Euro ist ein Euro, aber man muss wissen, der Euro ist sowohl elastisch, weil die EZB kann nach Belieben Euros herstellen und sie kann sie auch wieder abstaubsaugen, indem sie quasi, wenn sie Kredite vergibt, die wieder zurückgenommen werden. Ja, und er verwässert aber auch. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Konto 1000 Euro habe und die EZB druckt mal eben schnell 2,5 Milliarden Euros für den ganzen Geldmarkt dazu, dann verwässern diese 1000 Euro auf meinem Konto, was ich dann als Inflation wahrnehme. So, und Ampleforth, da war jetzt die Idee, dass man einen elastischen, aber nicht verwässerbaren Coin herstellt. So, und wie funktioniert das? Also elastisch soll er sein, das heißt, das Supply ist nicht fest. Ja, aber wenn ich jetzt Ample halte und das Supply sich verändert, dann möchte ich, dass sich quasi die Ample, die ich in meinem Wallet habe, dass die sich dann mit quasi bewegen, also von der Anzahl her. Wie funktioniert das? Es gibt drei große States in Ampleforth. Das ist einmal die Expansion Phase, die Contraction Phase und der Equilibrium.
Ja? Ganz kurz, ich muss einmal nachfragen, damit ich mir sicher bin. Mhm. Wenn ich 1000 Ampleforth halte und dann das Ampleforth existierende Volumen um 10% wächst, ja, habe ich danach 1100.
Genau so ist das. Und was ist das jetzt für ein Mechanismus, der das macht? Ne? Das ist ein sogenannter Rebasing-Mechanismus, der Folgendes guckt. Und da kommt jetzt das zweite super interessante bei Ampleforth noch mit dazu. Ne? Sie haben gesagt, wir wollen uns jetzt nicht so richtig an eine Währung knüpfen wie den Dollar, sondern wir möchten uns gerne an den Kaufkraftindiz des Dollar knüpfen. Und der ist letztes Jahr irgendwann gestartet, also letztes Jahr haben sie den Oracle dafür aufgesetzt. Ein Oracle ist, um externe Daten auf die Ethereum-Blockchain zu bekommen. Das guckt quasi, Vom 1.6.2019, da ist ein Dollar, Kaufkraft ein Dollar, haben sie festgelegt. Und danach ist es ja, hat es ja schon so ein bisschen Inflation gegeben. Zum Beispiel ist der jetzt gerade bei 1,09 Dollar. Und sie vergleichen gerade, wie viel ist ein Ample wert im Verhältnis zu diesem Kaufkraftindex, um diesen Stablecoin auch so ein bisschen gegen so eine staatliche Inflation irgendwie abzusichern. Und sie gucken dann, ist der Preis von Ample jetzt 5% höher oder 5% niedriger, also in dieser Range bewegt er sich um diesen Kaufkraftindex drumherum. Das ist wie so ein Threshold, wenn das 5% höher ist, also quasi zu viele Amples auf dem Markt sind und ich irgendwie gucken muss, dass das Ding eigentlich günstiger wird, dann mache ich eine Contraction, dann nehme ich Supply raus, dann mache ich weniger Amples, nehme Staubsauge quasi Amples aus dem System ab. Und wenn das zu niedrig ist, dann stelle ich welche her. Oder habe ich es jetzt falsch rum gesagt? Soll einmal im Kopf durchgehen. Also wenn ich wenn der Preis über dem Target ist, dann will ich expandieren und wenn der Preis unter dem Target ist, dann will ich contracten. So.
Genau.
So, und damit das auch jetzt nicht zu so Preisschocks an so Börsen führt, weil sie haben auch gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie algorithmisch dafür sorgen müssen, selber dafür sorgen müssen, dass der dann wieder sich preislich irgendwo bei einem Preis einpendelt, haben sie gesagt, das soll der Markt machen. Der Markt ist ja effizient und wir geben diese Coins raus und dann muss der Markt feststellen, oh, Supply hat sich verändert, dann verkaufe ich jetzt mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1000 hältst und jetzt hast du plötzlich 1100, kannst du auf die Idee kommen, ja gut, die war ja nie da, verkaufe ich die doch mal gegen Euros. Ne? Dann habe ich auch den Inflationsgewinn an der Stelle realisiert und damit veränderst du ja genau diesen Preis. Und damit das nicht zu krass passiert, hat man noch so einen Dampening-Faktor eingebaut. Das heißt, bei einem Rebase, wenn dann festgelegt worden ist, expande ich oder contracte ich, wird zum Beispiel das nicht auf einen Schlag verteilt, sondern über 10 Tage. Ja, über 10 Tage kriegst du dann welche oder dir werden welche abgezogen.
Dir werden auch welche abgezogen,
ja.
Wie machen die das denn? Wallet? Heißt es ein Smart Contract, wo drin steht, dass sie das dürfen? Weil die greifen in meine Wallet.
Genau, die haben das ist eine Sache, die sich von Projekt zu Projekt, die es da gibt, unterscheidet. Also Ampleforth ist so ein bisschen das Erste. Wir gehen auch gleich so ein bisschen auf die Shortcomings von Ampleforth ein. Du erlaubst quasi dem Smart Contract, dass der das darf. Andere Projekte machen das so, dass du die nicht in einem Wallet aufbewahren musst, sondern die musst du dann quasi bonden oder staken oder wie man es auch immer nimmt. Die tust du in den Smart Contract rein und nur da greift der Rebase. Ne? Also gibt es verschiedene Systeme, soweit ich das verstanden habe. Aber auch hier, ich habe es schon mal erlebt, dass es mehr geworden ist. Ich habe aber bisher diesen Contraction-Fall habe ich noch nicht erlebt. Das heißt, irgendwie auch da, wenn wir da jetzt was Quatsch erzählen, was Falsches erzählen, helft uns mit, uns da aufzuschlauen. Aber soweit ich verstanden habe, erlaubst du dem Smart Contract an der Stelle, das in deinem Wallet zu verändern. Gut, was sind so ein bisschen die Ziele gewesen? Also kurzfristiges Ziel ist einfach irgendwie einen weiteren Stablecoin zu schaffen in deinem Portfolio, der so ein bisschen resistent ist gegen die Volatilität, die herrscht. Dann das mittelfristige Ziel ist, ein weiteres Kollateral zu erschaffen für Decentralized Finance. Ne? Und das langfristige Ziel von Ampleforth ist eigentlich, eine technische Alternative zu bieten, um auf Systemschocks zu reagieren, also wie Hyperinflation und so weiter und so fort. So, und das ist auch, sagen wir mal, das was es so ultra spannend macht. Ne? Es ist das erste, also mit Kryptowährung ist es das erste Mal möglich, eine elastische, aber nicht verwässerbare Währung zu bauen. Ne? Die halt quasi auf deinem Konto sagt, wenn du 1000 hast und wir sind jetzt Expansion, machen wir 1100 draus. Ne? Das ist ja irgendwie mit Euros wäre das nicht möglich. In deinem Portemonnaie können ja nicht mehr Euroscheine drin sein.
Aber wie können die überhaupt, aber das heißt, die expanden nie selber, die expanden immer beim User. Ja. Ich meine, du kannst ja nicht 10 mehr, wenn du 10% mehr machst und alle kriegen 10% mehr, dann liegt das bei allen.
Dann liegt das bei allen, genau. Und das ist auch so ein bisschen der Clou, ne? Also Ampleforth selber ist stateless. Also Ampleforth muss dann über alle Wallets gehen, die das halten und das dann da auch dann quasi erweitern bei jedem Rebase.
Ja. Und die burnen die Tokens.
Die selber. Burnen auch die Tokens selber, genau. So. Es gibt auch eine weitere Möglichkeit, Ample Tokens zu bekommen. Um das Ganze zu kickstarten, hatten sie auch bei Uniswap so einen Pool eingerichtet, Ample Ether, Liquiditätspool, wo du als Reward dann auch wieder Amples bekommst. So, und wie gut funktioniert Ampleforth jetzt? Also erstmal, das Projekt gibt es jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, so knapp anderthalb Jahre, 500 Tage. Und da war eigentlich so bei 75% der Rebases, also jeden Tag wird so ein Rebase durchgeführt, war außerhalb des Thresholds, das heißt, es musste gerebased werden. Das ist jetzt, sagen wir mal, noch nicht, also wenn ich einen Coin sehr stabil halten will, ist das jetzt noch nicht so super geil. Ne, wenn irgendwie in drei Viertel aller Fälle ich eigentlich dann doch eingreifen muss. So, abgesehen davon, dass ich sehr gespannt bin, was mein Steuerberater zu diesem Experiment sagen wird. So, aber sie haben doch mal so viele gehalten. Ja, aber dann hat es ein Rebase gegeben, dann waren es weniger. Okay.
Ja, das die haben sie nicht verkauft.
Nein. Nein, die sind mir von einem Smart Contract abgezogen worden.
Ne? Ist also, auch nur gemacht worden, damit es gleich viel wert ist.
Genau, also es ist mega abgefahren.
Also nicht wert gegenüber Dollar, sondern gegenüber Einkaufskraft. Ne? Mhm,
richtig.
Das ist toll. Das ist blendend. Ich sehe das als ein sehr spannendes Thema.
Ja, so, und dann ist es natürlich als ein Currency-Token ist so ein bisschen, ist es schwer, Stabilität und Spekulation in Einklang zu bringen. Ne? Man sagt so, ja, aber Spekulation ist ja das, was wir eigentlich mit dem Stablecoin verhindern wollen. Ja, stimmt, aber irgendwie muss es ja Spekulanten auch geben, die an so ein Projekt glauben und da investieren, damit es irgendwann mal Mehrwert wird. Aber das Mehrwert macht, dass die Rebases nach unten gehen. Also das ist super schwer. Dann gibt es auch noch so ein bisschen Fragen, die ich mir selber gestellt habe, ist, was passiert denn bei so einer Hyperinflation? Also ich meine, der Dollar, da hat sich jetzt, sagen wir mal, das Ganze wirklich sehr marginal ja nur bewegt innerhalb von einem Jahr. Aber was passiert denn, wenn es mal so richtig abgeht, wie in Venezuela oder so? Also ob da die Rebases dann, ob dann 24 Stunden ausreichen, ist ja dann auch nur ein sehr willkürlich, menschlich gesetztes Limit. Ne? Und ja, das ist dann, also von da aus hat man dann aber weitergemacht. Wie gesagt, das ist ein Experiment gewesen. Ne? Probleme, es macht nicht so richtig Spaß als Investor bei sowas zu investieren, sich das zu holen, weil eigentlich der Sinn orthogonal auf dem Gewinnmaximierung steht. So, und man hat dann von da aus eigentlich weitergemacht. Es gab dann den Basis-Token, das war so das nächste. Das Ding ist letztendlich nie gelauncht in den USA, weil es rechtlich einfach zu, die gesagt haben, so, das kriegt man nicht hin. Also das wird dann ganz schnell von der SEC dicht gemacht. Und das hatte gesagt, so, okay, wir lösen jetzt erstmal diese One-Token-Currency, das teilen wir auf in den Basis-Cash-Token, das ist der Bug gewesen, das ist der Stablecoin und dann gibt es noch die Basis-Cash-Shares, das sind quasi so die Governance-Token, die man dann, wenn es so eine Expansion gegeben hat, dann kriegt man die und die kann man wieder in Bugs umtauschen, um das zu entkoppeln und um auch zu sagen, ja gut, wenn das Projekt jetzt erfolgreich wird, dann werden diese BCS, die werden immer wertvoller. Und in der Contraction Phase, da hat man dann gesagt, da kann man so Bonds kaufen, auch mit einem Discount, wie so ein Debt Market, die dann geburnt werden und die kann man dann, wenn es wieder hochgeht, kann man die dann wieder für Bug redeem, wenn es wieder andersrum geht, kann man die auch zuerst umtauschen. Wie gesagt, von der Mechanik her sehr cool, ist aber nie an den Start gegangen, außer auf dem Testnet. So, und aus rechtlichen Gründen. Das, was dann irgendwann an den Start gegangen ist, ist das Empty Set Dollar. Das ist quasi der Basis-Token, ein bisschen weiterentwickelt in anonym. Also anonymes Team, was einfach dann dazu führt, dass jetzt nicht eine SEC kommen kann und da irgendwen verklagen kann. So, es ist von den Metriken her, es gibt jetzt noch nicht so lange, es gibt so 200 Tage, also knapp 2/3 Jahr. Und es ist doppelt so stabil wie Ampleforth. Also da sind die Rebases jetzt nicht so drin. Ne? Es hat den Empty Set Dollar als Stablecoin, den man aber in so verschiedenen Geschmacksrichtungen nutzen kann. Man kann den einmal staken, dann funktioniert er wie so ein Governance-Ding, und man kann ihn stagen, dann funktioniert er wie so ein Bond. Also eigentlich sind das auch drei verschiedene Tokens oder drei Logiken, in denen die arbeiten. Aber je nachdem, ob man die gestaked oder gestaged haben, haben sie eine andere Funktion. Die gestagen und die staken, die kriegen dann zum Beispiel auch nicht, die partizipieren dann nicht bei so einem Rebase in den Gewinn, ne, damit das sauber abgetrennt ist. Mhm. So, jetzt haben wir noch ein letztes.
Aber das ist ja genau der Punkt, dieses Fractional Reserve etc. Und das ist ja bei, ich glaube, bei ESD ist es irgendwie 20-30% oder so, ist wirklich noch collateralized. Mhm. Das ist ja, also das ganze Thema findet man im Artikel wie doof drüber, ne?
Ja, stopp. Du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Ich wollte noch gleich zum letzten Projekt kommen, was genauso funktioniert wie AmpleForce. Du bist schon bei, wenn die auch noch Hintergrund kollateralisiert sind, also Fractional Reserve, wenn da noch ein bisschen echtes Geld dahinter liegt und warum das auch so ist.
Das ist bei ESD ja der Fall.
Nee, ist bei ESD Version 2 erst der Fall.
Stimmt.
Kommt noch.
Okay, gut. Dann ziehe ich das zurück, dann, okay, gut.
Genau. So, dann haben wir noch das D-Base. Das ist dann auch nochmal eine Weiterentwicklung von ESD. Da ist es so, da gibt es den D-Base-Token, das ist der Stablecoin, der gerebased wird auch. Und den DGov-Token, das ist der Governance-Token. Auch sowohl anonymes Team, alles Open Source, kann man bei GitHub nachgucken, ist geaudited, ist auch eine sehr feine Community. Und die haben jetzt angefangen, eigentlich genau so Sachen zu machen, wie kann man eigentlich den Coin noch stärker stabilisieren. Und die haben nämlich diese Stabilizer-Pools eingeführt, wo man sagt, okay, vielleicht tun wir hier einen anderen Stablecoin rein, der in Phasen hoher Volatilität des Stablecoins erstmal dafür sorgt, dass man den Coin stabilisiert. Und sie haben drei Pools gemacht, den S1, S2, S3 Pool und der S1 Pool, der ist dafür da, dass in so einer Expansion Phase dann quasi verkauft wird. Und 2 und 3 sind in den Contraction Phases dafür da, so gestaged, da auch wieder entgegenzuwirken. So, und jetzt kommen wir zu der Fractional Reserve. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
Genau, also das ist alles beides irgendwie, ja, wie Leute festgestellt haben, nicht so unbedingt der Traum, ne? Also alles collateralized zu haben ist kompliziert, und alles irgendwie über sowas wie wir ganz am Anfang hatten mit DAI etc. mit irgendwelchen wilden Funktionen zu haben, ist auch schwer. Und es gab einige Sachen, so dieses ESD2, wir haben das ja zu einem gewissen Teil auch so ein Mischmasch mit D-Base, fängt das schon an. Und jetzt kam unter anderem auch Frax als Fractional Reserve Stablecoin, sagen wir mal. Ne? Mhm. Die Idee dahinter ist, dass du, also Frax ist jetzt, keine Ahnung, einen Monat alt oder so, nach eigenen Messungen mittlerweile gerade heute über die 100 Millionen an Stablecoin Volume rausgegangen an Market Cap. Sieht man aber nur auf deren Seite selbst und nicht wirklich jetzt bei Coin Market Cap oder so. Das hinkt ein bisschen hinterher. Und die Idee war, die haben gestartet mit 100% USDC-backed. Ne? Und einfach gesagt, okay, ein Frax ist ein USDC. Einfach USDC, weil dann sind es zwei Kryptowährungen und muss kein US-Dollar als solches irgendwo hingelegt werden. USDC ist erstmal jetzt als Anfang groß genug. Kannst aber theoretisch am Ende dahinter auch USDT legen oder DAI legen oder irgendwas. Ist vollkommen wurscht. Und die Idee war, oder der Versuch war, es sehr stable zu machen. Jetzt sind die gut gewachsen in letzter Zeit, weil als wir diesen Dump hatten, dass alles so 25% runter ist, und dann natürlich das Volumen bei den Stablecoins in die Höhe schießt, weil Leute zu den Stablecoins hin verkaufen und dann wackeln die ganz gehörig. Da war Frax unglaublich gut gepackt gegen den Dollar. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Coins. Du hast Frax als den Stablecoin, der vom Ziel her immer ein Dollar wert ist. Wenn du jetzt irgendwo über einem Dollar wärest, dann kannst du jederzeit, ne, das ist nicht limitiert, kannst jederzeit tun, Frax minten. Und du packst da quasi ein USDC rein und kriegst $1 Frax raus, wenn wir jetzt bei 100% collateralized sind. Kannst du aber auf dem offenen Markt verkaufen, gibt dann irgendwie mehr Frax und so weiter, das event sich aus, geht wieder zu einem Dollar hin. Jetzt wird's halt spannend. Wenn wir dieses Collateralization Ratio auf 90% schieben, heißt der Frax ist nicht mehr 100% ein Dollar, dann geht das Minten auch. Aber darüber hinaus gibt's eine zweite Currency, FXS. Das ist deren Governance Token. Und du tust dann ein USDC rein. Du kriegst aber quasi für 90 Cent kriegst du Frax, der einen Dollar wert ist. Achtung, kurzer Mindfuck. Und du burnst für 10 Cent FXS. Die sind dann weg. Es gibt auch eine schöne Chart, wie viel Millionen an FXS schon geburnt worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn das Ding über einem Dollar liegt und wir diesen Collateralization Ratio unter 100 haben, burnst du, wenn das da drüber gehst und du das ausgleichen willst, burnst du quasi FXS-Tokens. Wenn es drunter ist, kriegst du wieder deinen Frax für einen Dollar und kriegst dazu noch frisch gemintete FXS, die dann frisch generiert worden ist. So schwankt ein bisschen immer dieses FXS-Volumen. So versuchen die das noch anders stabil zu halten, weil du dann wieder mit dem FXS spielen kannst und da der Preis auch fluktuiert und das spielt alles so miteinander rein, so dass es das Ganze nach allem, was ich bis jetzt auch gelesen habe, wesentlich spielbarer halt auch macht. Ne? Du kannst in FXS investieren und der kann steigen und dann burnst du wieder weniger, wenn das über einem Dollar ist und dann kann wieder jede Stunde oder jeden Tag kann jemand voten und sagen, ich hätte aber gerne, dass jetzt der Collateralization Ratio von 90% auf 89,75% geht. Wenn das Leute noch okay finden, dann funktioniert das. Wenn die das nicht mehr okay finden, dann geht das wieder irgendwie ein bisschen schief. Und dann sinkt der Collateralization Ratio wieder, weil jemand anders wieder in die andere Richtung votet und so weiter und so fort. Und es sieht einfach im Moment so aus, dass sie es sehr, sehr stabil hinkriegen. Wie sehr das langfristig funktioniert und wo der Collateralization Ratio aufhört, weiß jetzt so keiner. Wissen die selbst auch nicht. Sie wollen es halt genau über den Markt bauen. Sie haben dazu Fraxford Finance, kann man draufgehen, kann man die App starten, kann es mit seiner MetaMask verbinden oder so. Eine sehr schöne App gebaut, ne? Wo man sehr schön sieht.
Na, schön ist sie nicht, aber sie funktioniert gut.
Ich finde sie sehr schön. Das ist jetzt Geschmackssache, das gebe ich zu. Okay, schön. Aber sie, also von den Dingern da draußen, die man so nutzen kann, würde ich jetzt behaupten, ist es schon gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt.
Du kannst halt jetzt zum Beispiel auch Liquidität providen, ne? Und sagen, okay, du lockst jetzt in Uniswap ein Pool mit USDC und Frax 1:1 und du verdienst dafür FXS-Tokens als Incentive, das zu tun. Und das ist auch wieder, je nachdem, wie der Pool ist und wie das ist, wird das automatisch angepasst von den Funktionen her, was du da kriegst. Da kriegst du im Moment, glaube ich, 60%. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, müsste ich nochmal gucken. Beim Staken von USDC zu Frax in einem Uniswap Liquidity Pool bist du im Moment bei 81%. Das fluktuiert hin und her. Wenn du in diesen Pool Liquidity gibst und das bis zu 3 Jahren lockst, kriegst du das Zweifache, Dreifache davon. Mhm. Du kannst also, desto länger du, also wenn du sagst, ich glaube daran und du das länger lockst, kriegst du prozentual mehr. Genau das Gleiche kannst du aber auch zum Beispiel bei dem Frax FXS Pool machen, wo der Return irgendwie im Moment bei 200% liegt, schon bei 600% lag im Jahr, wo du aber auch das Problem von dem, was wir schon mal besprochen hatten, von diesem Impermanent Loss hast. Du hast halt das Problem, dass natürlich jetzt zum Beispiel hat sich der Wert von einem FXS einfach verdreifacht und Frax bleibt logischerweise bei einem Dollar stabil. Das ist für so einen Impermanent Loss ziemlich doof. Also das geht da relativ rasant in die Höhe.
Ja, so ein 300-prozentiger Gewinn, also Wertsteigerung auf dem einen Coin, wenn der andere stable ist, sorgt dafür, dass man eigentlich im Verhältnis zu, man hätte ihn einfach nicht Liquidität provided, sondern gehalten und könnte ihn dann verkaufen, dann fehlen einem rund 25%.
Ja. Genau. Ne? Und das ist, habe ich auch noch viel nachgelesen in letzter Zeit mit diesem ganzen, weil es ist ja echt schwer zu verstehen. Also der Frux FXS Pool, den ich habe, ist quasi irgendwie doppelt und mehr wert, ne? Ein bisschen mehr als doppelt so viel wert, wie als ich ihn eingezahlt habe, hat aber trotzdem Geld verloren, gegenüber FXS gehalten zu haben und so. Ne? Mhm. Was alles mit dieser K-Funktion zu tun hat, die konstant bleibt, und dann gleicht sich das alles so schön an. Wenn man sich tiefer durchlegt, ich kann ein, zwei Artikel noch in die Shownotes packen, dann wird das langsam logisch, ist komplex, aber wird langsam logisch, und ist eine Frage, wie langfristig man das halten will und so weiter und wie sehr man daran glaubt. Mhm. Und vom Prinzip her arbeiten die relativ hart daran, wie anonym können die das Ganze hinkriegen und so weiter, wie dezentralisiert können die das hinkriegen, da sollen noch Bonds reinkommen, da sollen andere Stablecoins rein.
Ja, anonym ist FXS nicht, ne? Das ist eine Company, glaube ich, und die ist auch VC
gebackt. Die Company nicht, aber es ist eine reine, es ist ein reiner Contract.
Mhm. Es ist so ein Foundation-Modell, glaube ich.
Ja. Und es liegen ja auch keine US-Dollar irgendwo in dem Tresor, sondern es sind rein Stablecoins. Wenn das nur an USDC hängt, ist blöd. Mhm. Deswegen müssen früher oder später auch andere Stablecoins hinzu. Allein, ich meine, wenn das Teil jetzt unglaublich gut funktioniert und im Volumen steigt, irgendwann ist Ende, ne? Weil gibt's kein USDC mehr, so ungefähr. Das macht, also das, ne? Macht so keinen Sinn. Mhm. Dementsprechend ist das schon. Also finde ich das den ganzen Markt gerade spannend, ne? Weil jetzt ist das ein Stablecoin, mit dem du auf verschiedene Weise Geld verdienen kannst. Und das macht es schon wirklich spannend.
Mhm. Definitiv. So, jetzt haben wir noch einen in der Runde. Der ist ganz neu. Das ist Apollo-Protokoll.
Jetzt geht's ab.
Jetzt geht's total ab. Die Webseite sieht maximal unseriös aus mit diesem ganzen Gold und so, ja. Irgendwie wie so eine Sauna-Club-Webseite. Heißt auch Apollo, ist irgendwie, ich war zwar noch nie in einem drin, aber so irgendwie. Aber das Konzept ist interessant. Also, der Coin ist auch noch nicht am Markt. Die starten gerade, machen ein Presale, ist anonym und sagen, wir sind die dritte Generation Stablecoins. Weil wir haben nicht nur wie bei D-Base und sonst oder bei Frax so ein 2-Token-Modell, sondern wir haben ein 3-Token-Modell, ja, und das muss dann da unfassbar besser sein. Und zwar hat dieses Apollo drei Coins. Einmal den AOY, ja, den AOX und den AOZ. Der AOY ist im Prinzip der Stablecoin, der an eine stabile Währung geknüpft ist, der halt immer sehr stabil bleibt. Der AOX ist ein Growth Coin, der einer maximalen Volatilität unterliegt, also der sehr volatil ist. Und der AOZ sind quasi die Shares, die für Governance und quasi so Coupons genutzt werden, um das irgendwo so halt das Protokoll sich weiterentwickeln kann, Dinge entschieden werden können. So, und die erste spannende Sache, die da drin ist, auch der AOX, der hat auch wieder ein elastisches Supply. Und das ist diesmal nicht an den Dollar gekoppelt. Da wollen sie, glaube ich, so ein bisschen diesem Bankcharter, diesem Stable Act entkommen, der sagt so, ja, wenn ihr ein Stablecoin seid, dann müsst ihr und euch sagt, wir sind an den Dollar, da braucht ihr aber eine Banklizenz, indem sie sagen, wir knüpfen uns nicht an den Dollar, sondern sie knüpfen sich an ein Basket von bestimmten Assets. Also zum Beispiel Crude Oil aus den USA, Natural Gas aus China, Gold aus Japan, Silber aus Deutschland und so weiter, haben sie so eine Liste gemacht, haben gesagt, zu wie viel Prozent sie das dann auch da reingewichten, ja, und haben gesagt, das packen wir als Basket irgendwo zusammen und knüpfen es daran. Und erst wenn es davon abweicht um 3%, dann werden diese Rebasing-Mechanismen ausgeschüttet. Mhm. Na? Und das ist natürlich dann auch wieder ganz interessant für Regulatoren, also weltweit da drin irgendwas gemacht hat, dem Ganzen so zu entkommen. Und dann haben sie so eine Kaskade, wo sie sagen, okay, dieses Rebasing aus dem AOY, der stabilisiert, nee, aus dem AOX, der stabilisiert den AOY. Ja, das ist so, das kann man sich oft in deren Whitepaper durchlesen, wie die Mechaniken genau funktionieren, wie man die Shares quasi als Rewards bekommen kann, indem man Liquidität provided und so weiter und so fort. Und das ist schon recht spannend, weil sie halt sagen, wir sind jetzt so ein bisschen, also erstmal irgendwie, wir haben nicht ein Fiat, an das wir uns packen, sondern wir haben so einen kompletten Basket. Ne, wir haben irgendwie drei Spieler, von denen wir auch von einem sagen, der hat eine hohe Volatilität, damit kann man auch quasi spekulieren. Ne, wir haben nicht die Angst, dass wir von Stable Act irgendwie betroffen werden. Wir haben, wenn es Contradiction gibt, haben wir so ein Couponing-Modell über die Shares abgebildet, wo wir Sachen machen können. Also die versuchen aus all diesen Problemen, die es bei Ampleforce, MTZ-Dollar und so weiter und so fort gegeben hat, wollen sie gelernt haben und gucken, ob sie das machen können. So, und ob das erfolgreich sein wird, keine Ahnung. Also das Witzige ist bei diesen...
Wer ist denn das Team dahinter dann?
Bitte?
Wer ist denn das Team dahinter? Oder kennt man das?
Das Team ist anonym. Ist nicht anonym. Entschuldigung, es ist nicht anonym. Aber es ist, glaube ich, auch nicht ein... Es ist nicht eine Company. Also es ist so... Ich kenne die nicht, sagen wir mal so.
Ich kenne die nicht.
Ich kenne die nicht. Ich kenne keinen von. Ich könnte jetzt nicht sagen, der hat schon mal Downtime mitgemacht, der hat aber Downtime mitgemacht. Die einhellige Meinung ist aber, die sind einigermaßen legit. Also sind nicht welche, die jetzt irgendwie Geld einsammeln und dann wegrennen. Aber es ist auch da so, dass es jetzt natürlich ein weltweites Projekt ist, was dann irgendwie über eine Foundation irgendwie funktioniert. Sie sind auch sehr transparent, wie quasi was passiert. Ne? Sie haben halt irgendwie den Token Sale. Und sie sagen, davon nehmen wir 5% für Team Development, 20% für Initial Liquidity, 5% für Incentive und Rewards und 2% für Maintenance, 2% für Marketing. Es klingt alles relativ jetzt.
Ja, vor allem noch einigermaßen okay. Ne?
Genau, noch so einigermaßen.
5% gehört dem Team.
Ja, genau. So, das Team hält alle Tokens und kann jederzeit alles Mögliche machen. So. Wie gesagt, das ist alles super spekulativ und das heißt auch nicht, dass jetzt irgendwie nächste Woche, ne, also dieses Rebasing, da kommt gefühlt jede Woche ein neues Projekt raus, weil es ist nicht so einfach wie jetzt irgendwie zum Beispiel von D-Base, das ist ja Open Source, das Projekt komplett zu klonen und zu sagen, ich mache jetzt auch so einen algorithmischen Stablecoin oder Signorage Stablecoin, wie man sie auch nennt, Geldschöpfung Stablecoin zu machen. Aber es ist nicht schwieriger, so ein Ding auch wirklich zu community-mäßig zu bootstrappen, ne? Weil man braucht eine gewisse initiale Liquidität, damit man in Contradiction Expansion Phases auch reagieren kann. Also braucht man schon eine prall gefüllte Reserve. Das sieht man ja auch bei Frax, dass die am Anfang gestartet sind mit einer 100%igen Kollateralisierungsrate. Und da ist ein immenser Aufwand dahinter. Also ihr kann nicht einfach das Ding klonen und sagen, hallo, hier bin ich. E-Beams, das Stablecoin und dann geht's total ab, sondern man muss da schon Zeit reinstecken und auch irgendwie die Leute bewegen, da Geld zu investieren und sich die Token Economics auch richtig bauen. Das fand ich ganz interessant, mal bei Frax zu sehen, dass sie das eigentlich so ein bisschen ehrlich gesagt verkackt haben. Ja, die sind ja an den Start gegangen mit einem Liquidity Provider Pool, der war FXS und ETH. Um als Reward wieder FXS zu bekommen. Und sie hatten dann auch du hattest die Möglichkeit, dass du Frax minten konntest, einfach nur mit US-Dollar C. Und das, was dann passiert ist, ist, der FXS ist unglaublich im Wert gefallen. Der ist rausgekommen, ist, glaube ich, mit 20 oder 25 Dollar gestartet und ist sofort in den Keller gefallen, auf 5 Dollar runter innerhalb von ein paar Tagen. Warum? Weil es einfach kein Incentive gab, den nicht zu verkaufen. Ja, irgendwie den zu halten. Und dann haben sie ganz schnell das abgeändert, dass sie gesagt haben, ey, wenn du jetzt Frax minten willst, dann kannst du das nur tun, indem du auch ein paar FXS quasi burnst. Du brauchst FXS, um Frax zu bekommen. Ne, und haben das dahingehend umgestellt und haben dann auch nochmal den Pool, haben gesagt so, ja, okay, jetzt kann ich aber trotzdem ja FXS als Reward kriegen aus Ether und haben das auch nochmal umgestellt als wir machen jetzt einen Pool FXS Frax, der dir FXS gibt, um die eigene Währung zu pushen. Ne, das ging natürlich nur, weil auch schon so ein bisschen initiale Liquidität da war. So, aber ist dann auch ganz interessant, wie quasi die Projekte sich selber so bootstrappen und wie schnell die sich verändern, in der ersten Woche. Das war dann für die Leute zum Beispiel.
Ja, müssen, ne?
Ja, ja, genau. Weil es war für die Leute zum Beispiel total der Horror, die gesagt haben, ich mache hier meinen FXS ETH Pool und ich lock den für 3 Jahre, um diesen dreifachen Reward zu bekommen. Und dann kommt eine Woche später dieses Announcement, wir deprecaten den Pool, auf diesem Ding gibt's keine Rewards mehr. So, und die so, ja, okay, werden dann auch meine LP-Tokens geunlockt? Nee, das geht nicht. Den Contract können wir leider nicht anfassen, den haben wir nicht upgradable gemacht. So, da hat's viel böses Blut gegeben. Die haben sich dann letztendlich irgendwie geeinigt, aber das war dann kritisch, sagen wir mal.
Genau, aber ich meine, also die Community hat's überlebt, die Community ist immer noch aktiv, und ich glaube, eins der Probleme kann natürlich aber wirklich wieder ein Permanent Loss Problematik gewesen sein, in dem Ding, dass einfach Ether zu krass gestiegen ist in der Zeit, ne? Mhm. Anfang Dezember zu Anfang Januar war halt, wenn FXS so gefallen ist am Anfang,
ne? Und der Ether hat sich ja in der Zeit,
wenn Ether so gestiegen ist, dann war das die Hölle.
Genau.
Dann war das einfach ganz, ganz, ganz kacke.
Genau. Das fände ich auch mal spannend, dass wir vielleicht eine Folge machen, wie man, wenn man ein Krypto-Projekt macht, was für ein Modell man auswählt, wie man seine Tokens baut. Ob man sagt irgendwie, wir wollen irgendwie einen Haupttoken haben, der irgendwas kann, zum Beispiel stabil ist oder was weiß ich. Und dann will man einen Governance-Token haben. Und wie macht man jetzt, dass der Governance-Token mehr wert ist? Kriegt der, sagen wir mal, eine Dividende aus einem anderen Coin oder wann immer irgendwas zu viel da ist oder Gewinne da sind, wird der geburnt, so wie bei Maker. Und da gibt es ja ganz viele Modelle, wie so Krypto-Projekte eigentlich was machen und wie sie dann auch
erfolgreich werden. Ja, die werden auch immer komplizierter, ne? Muss man ja auch sagen, ne? Also es wird immer gewiefter. Das ist ja das, was ich sagen muss, was bei Definity, wo es auch relativ komplex ist, aber wo ich einfach das Gefühl habe, okay, da liegt so viel Geld dahinter, da saßen wirklich Mathematiker dran. Teilweise finde ich die Teams auch okay, das ist auch, also ich finde das Frax-Team spannend, aber es sind jetzt keine Wirtschaftsmathematiker, ne? Es sind Krypto-Leute. Das mag nicht unbedingt schlimm sein, aber ich bin immer noch teilweise, okay, haben wir da wirklich alle Kleinigkeiten durchdacht? Ich meine, viele von den Stablecoins werden dadurch stable gehalten, zu einem Großteil, dass halt man Arbitragegeschäft machen kann und du Bots bauen kannst, die im Kryptomarkt relativ effizient funktionieren. Mhm. Relativ simpel. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Aber ja, wie du sagst, du musst halt eine Community schaffen. Du musst das Ding halt groß kriegen. Das ist ja das, was immer das Problem mit den reinen Algorithmic Stablecoins war, mit den, wo gar nicht collateralized ist, dass du am Anfang einfach das nicht stable kriegst, weil du einfach kein Volumen hast. Mhm. Und so, die sind ja mit, keine Ahnung, also ich bin jetzt nicht sicher, was das Volumen war, ne? Aber relativ am Anfang war auch schon, da waren ein paar 10, 20, 30 Millionen schon drin in Frax als Total Market Cap, ne? Und das ist jetzt bei 100 Millionen, das ist schon relativ viel, ne? Weil ja der Hauptpunkt an diesen ganzen Stablecoins ist das Volumen dahinter. Deswegen wird es spannend, wann kommen die mit Frax in normale Märkte rein und nicht nur Uniswap. Weil jetzt, keine Ahnung, USDC ist eine Milliarde wert oder so und translated halt 6. Ein USDT kann man ja gucken, USDT war jetzt irgendwie, wenn man schaut, Tether hat eine Market Cap von 24 Milliarden und Volumen der letzten 24 Stunden von 91. Die setzen das ganze Ding mehrfach um, pro Tag. Das musst du erstmal hinkriegen. Deswegen bin ich halt echt gespannt. Liegt übrigens gerade, wo ich es aufhabe, liegt der USDT genau bei einem Dollar. Sehr schön. Deswegen, das ist schon
spannend. So, wir nähern uns der 45 Minuten Schallmarke.
Genau, deswegen müssen wir und freuen uns auf Feedback für unsere erste Episode über Stablecoins. Ich glaube, wir werden da auch noch ein paar Mal drüber reden müssen, aber
es wird ja noch weitere neue Projekte geben.
Ja, genau. Wobei es noch ganz viele andere Projekte gibt. Also wir haben ganz viele interessante Gespräche mit Leuten rund um Versicherung und Krypto und wir versuchen noch jemanden zu kriegen für IoT.
Ja,
ich habe gerade über Lightning gesprochen, was mir immer noch ein Rätsel, eine Begeisterung gibt, weil es da geile Projekte gibt, aber ich habe es immer noch nicht komplett verstanden. Also deswegen gibt es noch viele Sachen, glaube ich.
Ja, definitiv. Alright.
Vielen Dank. Sebastian, es war mir eine Ehre.
Mir auch.
Auf bald. Ich drück jetzt Stopp. Tschüss.
Tschüss.